Wir haben einen großen Gott. Meine Frage ist, bist du erwartungsvoll? Bist du heute erwartungsvoll, dass dieser große Gott einen Unterschied machen kann in deinem Leben oder fällt es dir schwer? Da sitzt er wieder. Tag ein, Tag aus. 6 Tage die Woche. Seit vielen, vielen Jahren. Er sitzt am Boden. Am Straßenrand. Dass ihm dort immer wieder komische Gerüche begegnen, ist nicht so schlimm. Der Staub macht ihm mehr zu schaffen. Er ist der Unbeachtete seiner Zeit. Einer der Unbeachteten seiner Zeit. Mit Hilfe zu rechnen, das hat er aufgegeben. Wenn er so viele Stunden am Tag bettelnd am Straßenrand sitzt, kreisen viele Gedanken durch seinen Kopf. Manchmal ist es ein Wettsingen der Zweifel im Ohr. Immer wieder einmal überlegt er sich, ob er überhaupt gerne arbeiten würde, wenn er es denn könnte. Aber was er wirklich gerne einmal tun würde, wäre, seine Stadt zu sehen. Sie soll schön sein, eine prachtvolle Oasenstadt mit vielen Palmen. Ja, Jericho soll eine Reise wert sein. Aber für ihn, er ist mittendrin, und doch nicht wirklich dabei. Seine Blindheit bestimmt sein Leben und es gibt keine Aussicht auf Verbesserung seiner Situation. So ähnlich wohl die Lebenssituation von dem Mann in unserem Text heute. Ich lese vor aus Lukas 18, 35 bis 43. Ihr könnt gerne nachlesen. Ich habe die neue evangelistische Übersetzung hier vorne auch zum Projizieren. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte eine große Menschenmenge vorbeiziehen und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Vorübergehenden fuhren ihn an, still zu sein. Doch er schrie umso lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er herangekommen war, fragte Jesus, was möchtest du von mir? Herr, dass ich sehen kann, erwiderte der Blinde. Du sollst sehen können, sagte Jesus. Dein Glaube hat dich geheilt. Im gleichen Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus und pries Gott. Und auch die ganze Menge, die dabei war, pries Gott. Dieser Mann hier ist blind. Er hat nicht mal einen Namen. Es könnte Bartimäus sein. Also in der Parallelstelle in Markus 10, da heißt er Bartimäus. Aber in der anderen Parallelstelle in Matthäus 20, da ist von 2 Blinden die Rede. Ein namenloser und wahrscheinlich der andere der Bartimäus. Wir wissen nicht, welche von beiden jetzt im Lukas genau gemeint ist. Aber auch Bartimäus ist kein Name. Es heißt einfach der Sohn von Timäus. Das ist eine Bezeichnung, kein Name. Wahrscheinlich war das so, weil die Kindersterblichkeit zu der Zeit sehr hoch war. 50%. Und man gab Kindern am Anfang oft keine Namen, bis man damit rechnen konnte, dass sie durchkommen. So ungefähr mit 2 Jahren. Man dachte wahrscheinlich, der Bartimäus oder dieser Mann hier, der schafft es nicht. Und dann hatte man sich irgendwie keine Mühe mehr gegeben oder es vergessen. Er war ein Vergessener, ein hoffnungsloser Fall, ohne Identität, ausgegrenzt. Vielleicht sogar als Sünder bezeichnet. Weil wenn jemand blind war, dann konnte es daran liegen, dass seine Eltern oder er selbst gesündigt hatte. Also unser Bettler hier, der Blinde, ist einer dieser 2 Bettler. Und wir nennen ihn einfach mal Bartimäus. Bettler saßen damals oft an Straßenrändern, nahe der Stadt, weil dort am meisten Laufkundschaft vorbeikam. Und blind zu sein zur damaligen Zeit war Und müssen wir uns vor Augen halten, ganz anders als heute blind zu sein. Damals hatten sie keine Option, einen Lebensunterhalt sich zu verdienen. Oder sie wurden nicht irgendwie sozial versorgt. Sie hätten versorgt werden sollen, aber es war nicht die Realität. Und daher mussten sie betteln. Heute, das ist ein bisschen überspitzt, aber heute kann man fast schon Auto fahren, wenn man blind ist. Und trotzdem, nichtsdestotrotz ist Blindsein trotzdem alles andere als einfach. Aber damals war es nochmal was ganz anderes. Damals war blind zu sein ein Leben in absoluter Perspektivlosigkeit. Und es gab keine Aussicht, dieser Lebenswelt des Bettelns zu entkommen. Betteln war das Einzige, was sie tun konnten, um zumindest weiterhin zu existieren. Aber es gab wenig, was dem Leben wirklich Wert gab. Damals und auch wahrscheinlich für uns, Dinge, die dem Leben Wert gegeben hätten, waren keine Optionen. Keine Familie, keine Kinder, wahrscheinlich wenig Freunde. Wenn Bartimäus wahrscheinlich eines Tages nicht mehr da gewesen wäre, hätte ihn wahrscheinlich niemand vermisst. Niemand hätte ihm gefehlt. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie Bartimäus manchmal. Du hast keine Perspektive für dein Leben. Oder immer wieder mal an Punkten, wo du die Perspektive verlierst. Vielleicht hast du das Gefühl, niemand oder wenige kümmert es, wenn du mal nicht da bist. Du gehst in der Menge unter. Du fühlst dich irgendwie allein. Oder du fühlst dich im Stich gelassen von Menschen oder sogar von Gott. Eine Art der Perspektivlosigkeit. In manchen Bereichen deines Lebens weißt du vielleicht einfach nicht weiter, wie es da weitergehen könnte. Etwas Unmögliches müsste passieren. Vielleicht hast du dich mit dem einen oder anderen abgefunden. Die Hoffnung auf Veränderung erstickt oder nie wirklich zu hoffen gewagt. Bartimäus, was hatte er vom Leben? Nicht sehr viel. Das Leben zog an Bartimäus vorbei, bis eines Tages das Leben tatsächlich an ihm vorbeizog, Jesus Christus. Und Jesus rettet Bartimäus. Bartimäus hatte keine Perspektive. Das ist das eigentliche Drama. Nicht, dass er blind ist, sondern er hatte keine Perspektive. Und Jesus gibt Bartimäus nicht nur Augenlicht, sondern er gibt ihm neue Perspektive. Und das geht es um diese Begebenheit. Und jetzt kann der Bartimäus das Leben gestalten, in die Hand nehmen. Und ich möchte heute den Fokus darauf richten, was waren Bartimäus 5 Schritte hin zur neuen Perspektive? Und ich habe entdeckt, dass vieles davon Parallelen sind zu dieser Gebetswoche, zu den Themen der Gebetswoche. Und deswegen darf diese Predigt auch nicht ein Schlusspunkt sein von dieser Woche, sondern ein Doppelpunkt. Lasst uns weiter beten. Und der erste Punkt für heute ist, erwarte viel. Erwarte viel. Das Einzige, worauf Bartimäus bisher hätte hoffen können, war, dass jemand Moralisches, so ein barmherziger Samaritertyp vorbeikommen würde und sein Leben ein bisschen annehmlicher macht. Ein bisschen mehr Almosen gibt oder ihn mal zu sich nach Hause einlädt. Aber nun, Bartimäus hatte sicher schon von Jesus gehört, auch dass er geheilt hat, dass er Blinde geheilt hat. Und plötzlich sah er die Chance, dass Unmögliches eintreffen könnte. Begründet. Der Bartimäus, der kannte die Prophezeiungen über den Messias. Das sieht man in seiner Formulierung. Er kannte die Prophezeiung, dass dieser Retter Blinde sehend machen kann. Und es wurde ja schon berichtet, dass das passiert ist. Und hätte Bartimäus früher gekonnt, dann wäre er schon längst zu Jesus hingewandert, wo Jesus gerade unterwegs war. Aber das konnte er nicht, weil er blind war. Also ich vermute es mal, das steht hier nicht drin. Vielleicht hatte er in den letzten Monaten trotzdem ein bisschen mehr zu hoffen gewagt, dass Jesus eines Tages zufällig auf dem Weg nach Jerusalem vorbeikommt. Aber die Die Wahrscheinlichkeit war recht gering. Aber jetzt, Bartimäus erwartet viel. Und deswegen beginnt er zu rufen: Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Und ich finde es interessant, obwohl er nur vom Hörensagen von Jesus gehört hatte, er hatte nie ein Wunder gesehen, ruft er Sohn Davids. Ein Christustitel, ein Titel für den Messias. Er erwartet viel und erwartet es jetzt. Der erste Schritt, Perspektive zu bekommen, ist zu glauben, dass Jesus dich jetzt aus der Dunkelheit, aus der Verwirrung und dem Chaos herausholen kann. Wie zeigt sich das? Wie zeige ich, dass ich viel erwarte? Wie rufe ich erwartungsvoll zu Gott? Indem ich mich ausstrecke im Gebet. Inbrünstig, dass ich erwarte, dass Jesus was tut in meinem Leben. Der Bartimäus, das war ein Niemand. Und wenn ein Niemand zu Jesus rufen kann, dann kannst du das auch. Erwartungsvoll. Rufe erwartungsvoll. Der Bartimäus, der hätte sich einfach auch nur freuen können über diesen Tag. Eine Jackpot-Situation. Viel Laufkundschaft kommt vorbei. Laufkundschaft von dem Typen, der so ein Moralprediger war. Also er kann mit mächtig viel Almosen rechnen. Mehr als sonst. Er hätte sich mit dem zufrieden geben können. Aber er gibt sich nicht mit dem zufrieden. Er will aufs Ganze. Er erwartet das bisher Unmögliche von Jesus. In welcher Perspektivlosigkeit möchtest du viel von Jesus erwarten? Der zweite Schritt. Bleib dran. Bartimäus war es gewöhnt, dass Menschen sich nicht für ihn einsetzten. Eigentlich war es die Pflicht von Gottes Volk, sich um die Armen zu kümmern. Aber das war eigentlich schon längst zu vergessen. Und auch heute wieder, die Menge, obwohl sie mit Jesus unterwegs ist, obwohl er von ihnen ein bisschen mehr erwarten könnte, sie ersticken alle Erwartungen im Keim oder versuchen es zu tun. Sie kümmern sich nur um Ruhe und Ordnung. Und das heißt, sie fuhren ihn an oder sie bedrohten ihn. Und ich finde es interessant, die grammatikalische Form hier im Text, im Urtext, zeigt, dass sie ihn nicht nur einmalig scholten, sondern ständig, immer wieder, von allen Seiten, andauernd. Und noch cooler finde ich, das Wort, das hier benutzt wird, im Originaltext, dieses Wort für dieses Anfahren, das ist ein Wort, das ausdrückt, dass dieses Anfahren ohne irgendeine Auswirkung auf den Gescholtenen ist. Also der Bartimäus, den juckt es einfach nicht. Kennt ihr solche Stimmen der Entmutigung von innen oder von außen? Das bringt doch nichts, weiter zu beten. Gott kümmert sich ja doch nicht wirklich. Erst musst du doch mal an dir arbeiten, bevor du auf sowas Großes hoffen darfst. Sei lieber mal still. Wenn, dann kommen erst die anderen dran. Oder andere Stimmen. Bleib dran heißt, ignoriere die Stimmen der Entmutigung. Stell auf Durchzug. Lass dich das nicht jucken. Es ist nachgewiesen, dass Lehrer einen starken Einfluss haben auf Schüler. Wenn Lehrer Lieblingsschüler haben, die sie bestärken, dann entwickeln sie mehr ihr Potenzial. Und wenn sie andere Schüler haben, die sie immer schlecht machen, dann bleiben sie unter ihrem Potenzial. Das ist nachweislich bestätigt. Wenn du nicht lernst, bei solchen Stimmen auf Durchzug zu stellen, dann kommst du in Gottes Reich zu nichts oder zu wenig, zu wenig. Der Bartimäus, der schrie weiter, und noch mehr als zuvor. Was heißt das für uns? Das heißt, dass wir noch mehr schreien sollen, noch mehr beten sollen, oder? Jetzt von dieser Geschichte könnte es sein, dass das eine einmalige Situation ist, wo Gott das macht, dass wenn jemand noch mehr schreit, er dann eingreift und die Rettung bringt. Aber es gibt Bibelverse in der Bibel, die uns außerhalb dieser Geschichte bestätigen, dass das ein göttliches Prinzip ist. Dass wenn wir mit Ausharren rufen, dass Gott wirkt. Gerade im Kapitel 18 am Anfang erzählt Jesus ein Gleichnis von der Witwe, die zum ungerechten Richter kommt und ihn so lange nervt, bis er ihr Recht gibt. Da geht es genau um das. Und deswegen ist es ein allgemeines Prinzip. Wir dürfen dranbleiben, zu beten, ausharren im Gebet. Und es ist manchmal ähnlich wie beim Laufen, wenn man einen Marathon machen will oder so. Wenn man ausharrend laufen will, dann braucht es ein bisschen Übung. Aber nichtsdestotrotz, auch mit wenig Übung, wenn meine Erwartungshaltung hoch ist, dann komme ich auch sehr, sehr weit. Ich meine zu behaupten, auch ohne zu trainieren, schaffe ich auf jeden Fall einen Halbmarathon, wenn ich es mir vornehme. Und deswegen bleib dran am Gebet. Das dritte ist, lass zurück. Bartimäus ruft und tatsächlich, Jesus stoppt. Jesus bleibt stehen. Dieser Stopp alleine ist schon gewaltig. Gott ist auf heißer Mission. Er ist gerade am Weg nach Jerusalem. Es sind noch 25 Kilometer circa, über 1000 Höhenmeter noch hoch. Palmsonntag steht vor der Tür. Einzug in Jerusalem. Tempel reinigen. Noch intime Zeit mit seinen Jüngern, die Welt verändern sollen. Sterben am Kreuz, die Welt retten. Weltentscheidendsten Momente. Er ist umgeben von einer Menge, die alle viel wollen. Aber Jesus stoppt wegen dem Rufen von einem. Er zieht nicht vorbei. Keiner hatte bisher Bartimäus eines Blicks gewürdigt. Und jetzt richten sich alle Blicke auf ihn. Wer ist denn dieser, der es geschafft hat, dass Jesus stehen bleibt? Die Blicke fallen auf ihn. Es ist niemand. Und es ist interessant, über dieselbe Route zwischen Jericho und Jerusalem hat Jesus mal eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte über den barmherzigen Samariter. Und Jesus hätte allen Grund gehabt, weiterzugehen, vorbeizuziehen, aber er stoppt. Ist es nicht wunderschön, diesen Gott zu kennen? Jesus übersieht dich nicht. Auch wenn wir manchmal in der Menge unterzugehen scheinen. Er hört dein Rufen. Er stoppt. Er hat Interesse. Und Jesus lässt Bartimäus rufen und dieser kommt. Na, logisch kommt er. Nein, es ist nicht logisch, dass Bartimäus kommt. Sei du mal blind und begib dich weg von deinem sicheren Ort, inmitten einer Menge, die gleichgültig ist, wer du bist. Das ist gefährlich. Interessant, in der Markus-Parallelstelle heißt sogar, er wirft seinen Mantel ab, springt auf und kommt zu Jesus. Und dieser Mantel in dieser Zeit hatte einen hohen Wert. Das war wahrscheinlich sein ganzer Reichtum, sein Hab und Gut, das war sein Heim, das war das, was ihm Wärme gegeben hat, wenn er nachts gefroren hat. Ein Mantel war rechtlich geschützt, wenn man den als Pfand hergegeben hat, dann war es verpflichtet, dass man den bis zum Abend wiederbekommt, damit man in der Nacht nicht friert. Das war Schutz, das war Sicherheit, das war ein Tauschmittel. Aber Bartimäus macht sich trotzdem auf. Er lässt das Alte, die alten Sicherheiten, das alte Vertraute, die alte Identität los. Er hat den Willen zur Veränderung. Wie fängt man Affen? Man baut eine Box, macht ein kleines Loch hinein, dass eine Hand von einem Affen hineinpasst, legt Nüsse hinein, bindet die Box an, und der Affe wird hineingreifen, die Nüsse anpacken und nicht mehr loslassen. Auch wenn du dich langsam nähst und ihn an Ort und Stelle erschlägst. Er wird nicht loslassen. Lass los. Sei kein dummer Affe. Aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Vergangenes, das uns wohlgetan hat, ein Stück weit. Darüber sollen wir dankbar sein, aber manchmal sollen wir loslassen können, damit wir was Neues von Jesus erwarten können. Aber auch negative Dinge aus der Vergangenheit dürfen wir hinter uns lassen. sie nicht immer wieder als Entschuldigung hervorholen. Hartnäckige Überzeugungen oder Zwänge, die man nicht bereit ist loszulassen, die können dafür sorgen, dass eine Ehe kaputt geht. Dinge, die wir loslassen sollen, ist Bitterkeit, Stolz, Ärger, Ängste, Fehler der Vergangenheit. Blöde Situationen, Ereignisse in meinem Leben, Schicksalsschläge, eine Freundschaft, die mich vielleicht abhält, YouTube. Was ist es für dich? Lass es zurück, lass los. Und dann werde genau. Bartimäus schafft es zu Jesus, geführt oder herumtasten, wir wissen das nicht. Auf jeden Fall steht er erwartungsvoll da, wahrscheinlich. Und Jesus fragt ihn, was möchtest du von mir? Jesus, ehrlich, mach doch einfach, was du kannst. Aber weißt du, Jesus ist es nicht so wichtig, was er für dich macht, sondern was er in dir macht. Er will, dass Bartimäus formuliert, was er will. Bartimäus soll gut überlegt entscheiden. Denn wenn Bartimäus bekommt, worum er bittet, dann verändert es was. Dann kann er nicht einfach weiterleben wie bisher. Er kann nicht wieder zurück an den Straßenrand gehen und betteln, weil wer wird ihm dann noch Almosen geben? Er muss dann sein Leben in die Hand nehmen. Er muss arbeiten anfangen, für sich selbst Sorgen anfangen. Er muss neue, weitere Entscheidungen treffen. Und ich denke, Bartimäus antwortet vielleicht ein bisschen verunsichert von der Frage, aber doch vertrauensvoll. Und er benennt seine Not, von der er frei werden will. Herr, dass ich sehen kann. Jesus will Klarheit. Was möchte jemand wirklich, dass sich verändert? Manchmal beten wir vielleicht, aber sind nicht wirklich offen für die Veränderung. Und wenn jemand schon lange krank ist, wie dieser Bartimäus, dann hat er sich ein Netzwerk aufgebaut, wie das Leben funktioniert. Und diese Veränderung zuzulassen, das hinter sich zu lassen, das ist schwer. Vielleicht will man die Aufmerksamkeit mehr als die Veränderung. Vielleicht willst du einfach ganz allgemein, dass alles wieder gut wird, aber du weißt gar nicht, was du wirklich willst. Oder glaubst du wirklich, dass Gott kann? Wenn du das formulieren kannst, dann zeigt es eine Erwartungshaltung. Oder kehrt es zum Christsein einfach dazu, halt dafür zu beten. Du sollst wieder sehen können, dein Glaube hat dich geheilt, sagt Jesus, und er heilt ihn. Es ist interessant, der bisher keine Wunder sehen konnte, er hat geglaubt. Und Bartimäus sieht, und das, was er sieht, ist Jesus, und es muss große Freude sein. Und es sagt uns was übers Beten. Jesus möchte, dass wir ihm sagen, was wir wollen, was wir auf dem Herzen haben. Wenn wir im Gebet sagen können, was wir uns wünschen, dann bringen wir damit Glauben zum Ausdruck. Und ich denke, dass Bartimäus auch genau werden musste, half seinem Glauben sogar noch mehr auf die Sprünge. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine der Anwendungen von der Jahreslosung. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann sagt Jesus, dann formulier, was du willst. Formuliere es, drück es aus, überlege es dir, was du willst. Und dadurch helfe ich deinem Unglauben. Dadurch helfe ich deinem Glauben noch mehr auf die Sprünge. Und dann dieses Erleben, diese Erhörung, das konkrete Äußern des Anliegens, das lässt jubeln. In Psalm 16, 1 und 2 heißt, Psalm 116, 1 und 2, ich liebe Jahwe, denn er hörte meine Stimme, hat mein flehendes Rufen gehört. Er neigte sein Ohr und hörte mir zu. Solange ich lebe, verkündige ich das. Und das macht der Bartimäus. Und nichtsdestotrotz heißt mein letzter Punkt, sei unzufrieden, in Anführungszeichen. Dass Bartimäus jetzt sieht, heißt nicht, dass alles automatisch besser wird. Vielleicht kriegt er keine Arbeit. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht um diese neu gewonnene Perspektive. Und diese neu gewonnene Perspektive, die hätte Jesus ihm auch anders geben können, ohne ihn zu heilen. Also es geht nicht darum, dass Bartimäus geheilt ist nur. Es geht um diese gewonnene Perspektive. Was könnte diese gewonnene Perspektive für dich sein? Vielleicht Freude, Annahme. Und das Interessante, Bartimäus macht nach diesem Erlebnis den nächsten guten und wichtigen Schritt. Er bleibt ein Stück weit unzufrieden. Nämlich, er beginnt sofort, Jesus nachzufolgen und Gott zu preisen. Jesus nachzufolgen für diesen Bartimäus heißt jetzt nicht, dass er gerettet war, unbedingt. Es heißt mehr, er war noch nicht zufrieden. Er wollte sich nicht zufrieden geben mit dieser einen neuen Perspektive und jetzt sein Leben in die Hand nehmen, sich zur Ruhe setzen, diese Freiheit nutzen für ein gut bürgerliches Leben. Nein, er wollte mehr. Er weiß, wenn dieser Jesus das machen konnte, dann gibt es da noch mehr und ich will dabei sein. Ich will dem hinterhergehen. Jubelnd weiter unterwegs sein, noch mehr erwartend. So wie Mike und Rita. Hey, wir haben uns nicht wirklich gefreut oder äußerlich gefreut. Innerlich ja, aber äußerlich haben wir nicht gejubelt. Ey, Mike und Rita haben eine Wohnung. Jawohl, da dürfen wir feiern. Und gleichzeitig weiterhin erwartungsvoll sein, dass die anderen Dinge auch noch kommen. Bartimäus hat überhaupt erst angefangen zu rufen, weil er sich informierte, was hier los war. Und ich denke, es wird immer viel um uns herum los sein. Gute Dinge, Dinge, wo Jesus mit drin steckt. Aber in all dem Trubel um Jesus herum, es ist wichtig für uns den Blick zu haben, dass Jesus selbst vorbeikommt. Und lass die Chance nicht vergehen, zu ihm zu rufen. Und wenn er dich schon erhört hat mal, dann sei nicht zufrieden mit dem, was bisher war. Folge ihm auf eine Weise, die eine lebenslange Berufung wird, durch die du immer wieder zusätzlichen Grund bekommen hast, Gott zu preisen. Das ist die Einladung Gottes an uns. Zum ersten Mal oder wieder neu. Viel von ihm zu erwarten, immer wieder neu. Und Bartimäus beginnt hoffentlich diese lebenslange Berufung, mit Gott unterwegs zu sein, weiterhin viel zu erwarten, dran zu bleiben, Altes zurückzulassen und genau zu werden und weiterhin unzufrieden zu bleiben. Und damit vieles zu bekommen, zusätzlich Gott zu preisen. Ich schließe mit Psalm 50, 15. Und wenn du Not bist, rufe mich an, dann will ich dich retten und du wirst mich ehren. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich will erkennen und danach leben, dass Jesus neue Perspektive schenkt. Und ich möchte in dem viel erwarten. Ich möchte dranbleiben. Ich möchte loslassen, wo ich loslassen soll. Ich möchte genau werden. Und ich will unzufrieden sein. Eine heilige Unzufriedenheit soll mein Leben bestimmen. Das soll mein Gebetsleben ausmachen. Jesus, das wollen wir dich bitten. Ich möchte dich bitten, dass du da hineingreifst, wo Perspektivlosigkeit ist, dass du uns erinnerst, diese Chance wahrzunehmen. Wir wollen dir danken, da wo du in Perspektivlosigkeit schon hineingewirkt hast, wollen wir dich preisen. Wir wollen dir danken, dass der Thomas wieder auf dem Weg, dass es ihm wieder besser ist. Wir wollen dich gleichzeitig auch bitten, dass du ihm Perspektive gibst in dieser Situation weiterhin. Wir wollen dir danken für unsere Anna, die gestern ihren dritten Neugeburtstermin gefeiert hat. Diese neue Perspektive gewonnen hat. Und gleichzeitig wollen wir dranbleiben, noch weiterhin unzufrieden sein und noch mehr zu erwarten, Neues zu erwarten. Und auch für Mike und Rita, wir danken dir und wir freuen uns mit. Wir wollen noch bitten, dass du die anderen Dinge hinzutust, dass Hilfe, dass wir ja bereit sind zu helfen, dass wir Zeit finden zu helfen, dass sie das Geld aufbringen können. Und Jesus, in all dem danken wir dir, dass du es bist, der uns diese neue Perspektive gibt. Der Dann, wenn wir das erleben, dabei steht mit einem Lächeln und sich freut. Und dich wollen wir preisen. Danke, Herr Jesus. Amen.